Gnade sei mit euch und Friede und Gnade von unserem Herrn Jesus Christus. Auch euch, die ihr hier geblieben seid. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch ein ganz paar Bilder mitgebracht. Ich frage mich, was euch für Gedanken kommen, wenn ihr das seht. Wenn man das sieht. Radioaktive Strahlung habe ich hier gehört. Okay, und hier? Gift. Ja, ja. Auch Gift und lecker. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Nur man ahnt gar nicht, dass das gefährlich ist. Sieht schön aus. Gut, die Meinungen dazu sind dann wiederum geteilt. Ist auf jeden Fall auch schon manches nicht so tolle damit passiert. Und wir sehen, manche Sachen sind vielleicht ungesund und doch irgendwie reizvoll, wie man hier an der Kinderhand sieht, die die Schlange berührt. Das Wort Gift, giftig, sollte im Mittelpunkt dieser Bilder stehen. Oder auch einfach toxisch, toxic. In den letzten Jahren ist in den sozialen Medien immer häufiger nicht unbedingt von toxic, aber von toxischen Beziehungen die Rede. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, diese zwei Worte in Kombination, toxische Beziehungen. Gemeint sind in der Regel Liebesbeziehungen, die einem selbst nicht gut tun, die also ungesund oder giftig sind. Ja, im Vordergrund steht hierbei die Giftigkeit des anderen. Der andere, der mir nicht gut tut und von dem ich mich deshalb unter Umständen trennen sollte. Wenn man sich dann mal die Videos dazu anschaut, bei YouTube oder ähnlichen Kanälen oder einfach in sozialen Medien oder auch mal manche Fachzeitschrift liest, wo das hin und wieder mal drin vorkommt, da ist dann viel von Selbstliebe die Rede. Also wenn man in einer toxischen Beziehung ist, wie man da rauskommt und wie man erstmal wieder lernen soll, sich selbst zu lieben, da ist dann weniger von der Bereitschaft zur Veränderung bei einem selbst die Rede. Es geht heute einmal mehr weiter in unserer Predigtreihe durch den Propheten Maleachi. Ja, ich finde den Namen nach wie vor interessant. Also das letzte Buch im Alten Testament, der Prophet Maleachi. Wenn man den so liest, dann bekommt man auch den Eindruck, dass man es irgendwie mit toxischen Beziehungen zu tun hat in dem Buch. Die Priester kommen nicht mit dem Fußvolk klar, die Männer kommen nicht mit ihren Frauen klar und die Israeliten kommen mit ihrem Gott nicht klar. Und ja, irgendwie kommt auch Gott mit seinem Volk nicht klar. Da ist viel Frust drin, viel Unverständnis und viel negative Dynamik. Das lag aber nicht an der mangelnden Selbstliebe, sondern an der mangelnden Treue und der mangelnden Gerechtigkeit des Volkes Gott gegenüber, wie wir in den ersten zwei Kapiteln gelesen haben. Mangelnde Gerechtigkeit, mangelnde Treue. Und zu Beginn von Kapitel 3 fragte Gott sein Volk: Sag mal, glaubt ihr, dass ihr mit eurer Treue, mit eurer Gerechtigkeit bei mir durchkommt? Beziehungsweise glaubt ihr, dass das am Ende reicht? Seid ihr so gerecht? Seid ihr so perfekt? Ich lese nun weiter die Verse 6 bis 12 in Maleachi Kapitel 3. Ihr könnt gerne mitlesen, der Text wird angeworfen. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Darauf antworte ich euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Aber genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich auf die Probe, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Herr, wir bitten dich um deinen Segen auch jetzt für die Predigt. Amen. Ja, also wenn man das so liest, merkt man, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk irgendwie rätselhaft ist. Und das schlägt sich nicht nur in der Übersetzung nieder. Ja, das wird gerade aber in diesem ersten Vers deutlich, wo Gott sinngemäß sagt, jo, also seit Jakob, also seit einigen Jahren, wo ich euren Stammvater Abraham erwählt habe und seinen Enkel, das ist der Jakob, und seit diesen vielen Jahren, seit diesen vielen hundert Jahren hat sich eigentlich nichts bei euch geändert, bei euch als Volk, dem Volk Israel. Dieser Jakob hat seine eigene Verwandtschaft betrogen und ihr alle seid seine Nachkommen. Ihr zieht die gleiche Nummer ab, ihr seid genauso wie euer Vater Jakob. Ja, also ich denke, wir wissen das alle oder gerade so als Jungs oder als Männer, einem Sohn kann man fast keinen schlimmeren Vorwurf machen, als zu sagen, ey, also die Macken, die dein Vater hat, die finden sich auch eins zu eins bei dir wieder. Irgendwie hört sich das ein bisschen so an, ne? Ihr habt euch nicht geändert, ihr seid genauso. Und Gott sagt weiter, ich habe mich auch nicht geändert. Ich habe euch, den Nachkommen Jakobs, dem Volk Israel, die Treue geschworen. Und dabei soll es auch bleiben. Deshalb bleibt meine Türe offen für euch. Wenn man so die Übersetzung von diesem Vers miteinander vergleicht, trifft man Unterschiede. Ja, also bei der Hoffnung für alle heißt es, ihr aber vom Volk Israel habt euch nicht geändert, ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Man könnte aber auch sagen, ihr habt euch nicht geändert, ihr seid Kinder Jakobs und ihr seid nicht zugrunde gegangen. Ihr seid Söhne Jakobs, deshalb ist es nicht aus mit euch. Das scheint ein völlig anderer Sinn zu sein. Ja, ihr seid die Gleichen und es ist nicht aus mit euch. Was soll das? Gott sagt im Grunde, ich habe mich nicht geändert, es soll so bleiben, meine Tür steht offen für euch. Aber weil ich mich nicht geändert habe, weil ich treu bin, seid ihr trotzdem in eurer Untreue nicht zugrunde gegangen. Und es gibt dieses Paradoxon, Dauerbetrug und Dauertreue. Klingt seltsam, oder? Ist irgendwie ein Paradox. Wieso? Wir lesen mal weiter. Gott sagt, ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir, dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ja, Kommunikationshilfe. Als Kommunikationshilfe empfiehlt man heute, Pauschalaussagen zu unterlassen. Ja, wenn zum Beispiel die Kinder zueinander sagen, immer willst du eine, dass wir das spielen, immer willst du das und wir müssen nach deiner Pfeife tanzen. Oder wenn zum Beispiel die Frau zu ihrem Ehemann sagt, nie nimmst du meine Sicht der Dinge wahr. Oder wenn der Mann das zu seiner Frau sagt, nie nimmst du mich ernst. Oder wenn das Kind zu seinen Eltern sagt, nie darf ich das tun, was ich möchte. Ihr drängt mich immer dazu, das eine zu tun oder das zu lassen. Nie, dauernd, immer. Pauschalaussagen. Schadet nicht in den zwischenmenschlichen Beziehungen, das zu unterlassen, weil man dabei oft im Frust übertreibt und an der Wahrheit nicht selten vorbeischießt. Aber ich denke, wir kennen alle solche Pauschalaussagen und manchmal sind sie vielleicht sogar zutreffend. Dass einer permanent vergisst, zum Beispiel auf dem Flur das Licht auszumachen. Permanent. Obwohl der andere sagt, denk doch bitte mal dran. Oder dass das Kind seine Spielsachen wirklich nie aufräumen will. Manchmal muss man deutlich werden und da ist dann jegliche Diplomatie vergeblich. Besonders, wenn der andere auf Durchzug stellt. Zum Beispiel bei kleineren Kindern im Verhältnis zu ihren Eltern. Oder eben im Verhältnis zwischen Gott und seinen Kindern. Oder Gott und seinem Volk. Er steht darüber. Aber auch, wenn wir uns seine Kinder nennen, stellen wir manchmal auf Durchzug. Wir versuchen, Gott auszuweichen. Wir versuchen, uns rauszureden oder einfach dumm zu stellen. Das kann zum Beispiel auch so aussehen, dass wir beim Hören einer Predigt gleich 1000 Namen uns durch den Kopf schießen und wo wir denken, die sollten sich das mal anhören. Für die ist das wie maßgeschneidert, damit die mal endlich ihr Leben ändern. Aber wir selbst sind natürlich nicht gemeint. Wir selbst sind nicht gemeint. Was haben wir schon getan? So auch das Publikum bei Maleachi. Warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Der letzte Satz. Und Gott sagt, ich antworte euch auf diese Frage, was haben wir denn getan? Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Genau das macht ihr die ganze Zeit. Ihr entgeht ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den 10. Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Weder die Rückfrage, wie jetzt? Was haben wir getan? Entrüstetes, Erstauntes, Dummtun oder Unwissenheit? In den ersten zwei Kapiteln von Maleachi wurden insbesondere die Priester, ja, also die religiösen Chefs, so ein bisschen auseinandergenommen und zur Verantwortung gezogen. Und die haben ganz unschuldig getan. Und dieser Satz, wie jetzt, warum wir, kam schon vorher mal, ja, in Kapitel 1, in Kapitel 2, davor in Vers 7 und jetzt in Vers 8 nochmal. Scheinfrömmigkeit, Untreue. Aber auch Otto-Normalverbraucher, sprich das einfache Volk, auch wir können uns in gewisser Weise mit dazuzählen, ja, werden zurechtgewiesen. Anklagepunkt Betrug. Denn Betrug ist Täuschung, Hintergehen eines anderen. In Kapitel 2 klang schon die Sache mit dem Eheschlamassel so ein bisschen an, dass die Männer ihren Frauen nicht treu geblieben sind. Ja, wir wissen, heute können wir es genauso sagen, es könnte auch umgekehrt sein, die Frauen nicht ihren Männern treu, sind alle mit eingezogen. Viel Scheinfrömmigkeit und das passt hier so ins Raster, in diese Frage, wer ich? Du weißt doch, ich würde sowas nicht tun. Ach so, das? Ach komm, also bitte, das ist jetzt eine Ausnahme. Aber ansonsten mache ich sowas nicht. Und die konkrete Situation bei Maleachi, die unser Text schildert, etwa 500 Jahre vor Christus, da waren die Priester, die vom Volk nicht mehr den 10. Teil ihres Einkommens für ihren Unterhalt bekamen. Ja, also die waren dazu da, dass sie dem Volk dienten und anderen ihnen den Zehnten abgaben, damit sie überleben konnten. Aber den bekamen sie nicht mehr, also hatten sie ihren Dienst aufgegeben, sind nach Hause zu ihren Familien gegangen und haben selber geackert und ihr Feld bewirtschaftet. Das können wir noch genauer dann bei Nehemia nachlesen. Der war ja ein Zeitgenosse von Maleachi. Und als der wieder von seinem Posten als Mundschenk beim König von Babylon zurückkam, das war nämlich sein eigentlicher Job, da fand er ein Volk vor, das Gott gegenüber gleichgültig war. Und der ganze Dienst da so, der religiöse Priesterdienst, der war komplett inaktiv. Alles, was man so hatte, das nahm man als selbstverständlich wahr, und dass das eventuell auch von Gott kam, dass er Gnade gegeben hat, dass sie aus Babylon zurückkehren konnten, dass die Mauer wieder aufgebaut war und dass sie alltäglich auch Nahrungsmittel hatten, das sahen sie nicht. Das war ihnen nicht bewusst. Und zum Danken sahen sie keinen Grund, war halt selbstverständlich. Und deshalb sagt Gott, Leute, ist nicht in Ordnung. It's not okay. Und was lernen wir daraus? Was hat das uns zu sagen? Gott erwartet Treue. Treue nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Beziehung. In der Beziehung geistlicher Leiter und Volk. Oder auch Gemeinde. Denn die Leviten, die geistlichen Leiter von damals, wurden als solche von Gott eingesetzt. Wer ihnen den zehnten Teil seines Einkommens vorenthielt, klaute letztlich Gott 10%. Man kann sich fragen, wieso eigentlich? Gott gehört doch eh alles. Was soll ich dem klauen? Vielleicht kann man es mit einem Kind vergleichen, das sich schon lange auf eine versprochene Tafel Schokolade freut. Und schließlich ist es soweit, es bekommt die Tafel Schokolade und dann ist es total fröhlich und sagt zur Mama, also Mama, ich gebe dir ein Stück ab, okay? Dann kannst du als Mama sagen, ja toll, ich habe dir von meinem Geld die Schokolade gekauft und jetzt geschenkt. Ich habe meine eigene Tafel Schokolade, musst mir nichts abgeben. Kannst aber auch als Mama sagen, boah, das ist aber nett von mir, freue ich mich, dass du so nett bist. Wer weiß, wann das Kind zum nächsten Mal wieder gerne freiwillig was abgibt. Oder vielleicht auch umgekehrt, wenn man der Mama was gibt. Und ja, die gibt einem vielleicht nichts davon ab. Kann es ja auch geben. Also diese Geste, ein Stück Schokolade freiwillig abzugeben. Was meint ihr, was ist das für ein Ausdruck? Ein Ausdruck von was? Was meint ihr? Wie könnte man das bezeichnen? Was ist das? Was spricht da raus? Ein Stück Schokolade freiwillig abzugeben. Was man geschenkt gekriegt hat. Einfach mal so ein Wort reinhauen, was er so denkt.
Aus Dankbarkeit.
Dankbarkeit.
Liebe.
Liebe.
Freude.
Ja, ich glaube, das spielt alles mit rein. Sehr gut. Vielleicht auch ein Stück weit von Reife oder guter Erziehung. Diese Geste der Schokolade oder auch, um beim ursprünglichen Beispiel zu bleiben, dem Zehnten. Das ist eine Reaktion auf das Gute, was man von Gott im Leben empfangen hat. Klar, wenn man viel hat, ist es leichter, was abzugeben. Wenn man sich den Zehnten vom Munde absparen muss, kann das ganz schön heavy sein, richtig schön schwer. Das ist dann ein ganz schöner Vertrauensvorschuss. Und deshalb sagt Gott auch in Psalm 50, wer Dank opfert, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also die Rettung, das Gute, das absolute Leben. Dank opfern kann schwer sein. Und Als es damals zu Maleachis Zeiten teilweise wirtschaftlich nicht ganz so prickelnd war, dachten alle, Hilfe, ich komme zu kurz. Die Priester dachten das und das Volk dachte das auch. Und daraus entwickelte sich ein von Menschen gemachter Teufelskreis. Letztlich aber auch von Gott zugelassen. So lesen wir weiter in Vers 9. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratskammern kein Mangel herrscht. Es ist viel leichter, die beleidigte Leberwurst zu spielen, als demütig zu Kreuze zu kriechen. Insbesondere, wenn man sich keiner Schuld bewusst ist, vielleicht auch nicht bewusst sein will. Ich mache mir erst keine Gedanken, ich könnte ja was finden, was irgendwie nach Schuld klingt. Mit dem Spenden für Gottes Werk hatten es die Israeliten zur Zeit von Maleachi nicht so. Und vielleicht sahen sie es auch als überflüssig an. Dabei ist Gebefreudigkeit eigentlich was Schönes. Und ihr Lieben, ein wenig konnten das insbesondere die von euch feststellen, die mit auf der Gemeindefreizeit waren. Da hat nämlich unser lieber Tobi den Kassenbericht verlesen. Und er hat gesagt, trotz Corona und geringer Besucherzahlen sind die Dankopfer-Einnahmen überm Durchschnitt. Und übrigens, die Renovierungskosten waren da noch nicht mit eingerechnet. Fand ich krass, als ich das hörte. Das heißt, die Spendefreudigkeit ist in der letzten Zeit recht hoch gewesen. Und das dürfen wir wirklich als Ermutigung für unsere Gemeinde, ja für unseren Bezirk sehen. Und in diesem Sinne, danke. Danke an euch und euer Geben, für euer handwerkliches Geschick, eure investierte Zeit, euer Einbringen, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und ich denke, man sieht daran, Gott segnet es, wenn man zu seiner Ehre in die Gemeinde und in sein weltweites Werk investiert. Und wenn man es mit dem Geld ehrlich genau nimmt und beim Zehnten keine Abstriche macht. Und deshalb sagt Gott, stellt mich doch auf die Probe. Ja, das ist der Kernsatz von dem ganzen Textabschnitt. Stellt mich doch auf die Probe. Stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Schleusen, ne? Da denkt man vielleicht so an Wasser. Und wenn so eine Schleuse geöffnet wird, dann sind das nicht nur ein paar Tonnen, sondern viele tausend Tonnen Wasser, die auf einmal in die Freiheit entlassen werden. Viel Segen oder viel Schaden anrichten. Bei Schleusen ist gemeint, unendliche Mengen werden freigesetzt. Ja, und dieser Satz, stellt mich doch auf die Probe oder prüfet mich, kommt in der Bibel nur an dieser Stelle vor. Es ist ein einmaliger Satz. Das heißt, Gott gibt hier die Chance, ihn zu prüfen. Dahinter steht der allgemeine Grundsatz, Gott freut sich über Gottvertrauen. Und Spenden ist im Grunde nichts anderes als Vertrauen. Es drückt aus, Gott hat mir gegeben. Ich will ihm was zurückgeben und ich vertraue darauf, dass dieses Geld Menschen hilft, die Gott am Herzen liegen und die er auch mir aufs Herz gelegt hat. Auch wenn das Geben jetzt im Neuen Testament, ja, kein ausdrückliches Gebot mehr ist und somit auch für uns nicht mehr ein ausdrückliches Gebot ist, ermahnt uns Paulus im 2. Korintherbrief, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. ganz viele Superlative in diesem letzten Vers. Alle Gnade, reichlich in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge und reich zu jedem guten Werk. Boah, Schleusen des Himmels, massig, viel. Und die Frage ist, lasse ich mich darauf ein? Lasse ich mich darauf ein, nehme ich den Deal Gottes an? Durch treues Geben des Zehnten, Gottes Treu zu testen. Ein Stück weit dürfen wir den Segen hier sehen. Also vor ein paar Jahren, da sahen die Lampen wirklich noch schrecklich aus. Und die Frage ist, ja, was ist meine Herzenshaltung? Liefere ich mich Gott vertrauensvoll aus? Oder will ich ihn für meine Zwecke missbrauchen? Nicht Gott versuchen, sondern Gott vertrauen. Hudson Taylor, ja, der berühmte Missionar und Gründer der China Inlandmission, der hat mal was erlebt. Der hat mal jemandem sein allerletztes Geld gegeben und fragte sich, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Wie komme ich an genügend Geld ran, um meine eigene Familie jetzt auch noch am nächsten Tag vernünftig zu ernähren? Wie soll ich denn das machen? Und letztlich fand er dann, laut Erzählung, unvermittelt einen Brief in seinem Briefkasten ohne Absender. Und da war genau die Summe drin, die er vorher weiter und weggegeben hatte. Er wusste nicht, woher das Geld kam. Als Schlussfolgerung können wir nur sagen, Gott hat ihn versorgt. Durch irgendeine anonyme Person oder dass Gott tatsächlich das Geld da irgendwie in diesen Briefkasten reingepackt hat. Auf für uns geheimnisvolle Art und Weise. Gott hat es ihm belohnt. Er hatte sich voll auf Gott verlassen. Bei Serafin und mir war es jetzt nicht existenziell, aber wir hatten auch mal eine etwas größere Summe für ein bestimmtes Projekt gespendet, das uns aufs Herz gefallen war. Und nur wenige Wochen später hatten wir auf den Euro genau diese Summe von jemand anderem auf unser Konto überwiesen bekommen. Wir hatten niemandem von dem Projekt, geschweige denn der gespendeten Summe, erzählt. Da haben wir dann auch nicht schlecht gestaunt. Ja, da kann man nur sagen, Gott lässt sich nicht lumpen. Und zu meiner oder zu unserer Schande muss ich gestehen, ist Trost kostet jedes Mal immer wieder aufs Neue so verflixt viel Überwindung, sich gerade auf solche finanziellen Experimente nochmal einzulassen. Denn wir wissen, wie das ist, Geld regiert nun mal die Welt. Wer Geld hat, hat auch Macht. Ich hätte euch so gern ein Bild mitgebracht, aber weil wir jetzt hier so übers Internet verkabelt sind, habe ich mich nicht getraut, das Bild da reinzupacken, weil das irgendwie nicht privat, sondern von irgendeiner offiziellen Seite war. Müsst ihr nochmal nachgucken. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht in der Zeitung von gelesen. Mittlerweile ist Jeff Bezos nur noch der drittreichste Mensch der Welt, also der Gründer des größten Online-Versandhandels Amazon. Und der lässt eine Yacht in Rotterdam bauen. Und dafür soll die historische Koningshafenbrücke abgebaut werden. Könnt ihr mal eingeben, Koningshafenbrücke. Damit seine 120 Meter lange Yacht, die eben auch nicht ganz schmal ist, in die Nordsee auslaufen kann. Völlig bescheuert. Eine historische Brücke für einen Mann abbauen, nur weil er zu viel Kohle hat und jetzt ein teures Hobby hat. Es gibt Leute mittlerweile, die da wohnen in Rotterdam, die sagen, naja, eine anschließende Sanierung würde dem Wiederaufbau der Brücke nur zugutekommen. Außerdem könnte man durch die Aktion viele Arbeitsplätze sichern. Und das klingt auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Allerdings, deshalb das Denkmal abbauen, eben wegen so einer einzelnen, sehr reichen Person. Wir sehen einmal mehr, Geld regiert die Welt. Geld bestimmt aber auch unseren Alltag. Von dir und von mir, im Supermarkt, bei Versicherungen, bezüglich Sachen Auto, Urlaub, Zukunft unserer Kinder, Strompreiserhöhung bei den Görlitzer Stromanbietern, dürft ihr auch alle mehr zahlen, macht viel Spaß, nicht wahr? Geld regiert irgendwie auch unsere Welt. Und dabei ist die Gefahr, ich kann auch eine toxische Beziehung, um zum Anfang zurückzukommen, eine toxische Beziehung zu meinen Moneten haben. Soll ich dann das Geld an Mr. Unsichtbar verschleudern, also an Gott? Aber er gibt uns ein großes Versprechen, oder? Nicht die Schleusen zur Nordsee, sondern die Schleusen des Himmels werden geöffnet. Die sind noch viel größer. Auch und gerade in Geldfragen. Neben Hudson Taylor ließen sich jetzt auch noch zahlreiche andere Missionare aufzählen. Letztlich wünscht Gott sich, dass wir ihm alles zutrauen. Das will der Text letztlich sagen. Gott wünscht sich, dass wir ihm alles zutrauen. Und ja, nicht jeder von uns ist ein Hudson Taylor. Die wenigsten von uns sollen ein Waisenhaus gründen oder nach China reisen, in den jetzigen Tagen vielleicht noch mal weniger, aber uns von materiellen Sicherheiten zu lösen, um Gott zu vertrauen und in sein Reich zu investieren. Das öffnet die Schleusen des Himmels. Weiter sagt Gott, ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Entschuldigung. Ja, also das, was auf diesen beiden Folien steht, das verspricht Gott seinen Leuten. Wer gerne gibt, wird reicher. Die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und wer für Gottes Sache gibt, merkt, Gott beschenkt und Gott ist wirklich reich. Und da es uns, die wir hier sitzen, materiell recht gut geht, können wir uns mal weiter fragen, wie könnte der Zehnte denn noch aussehen? Zum Beispiel, wem spende ich einen Teil meiner Zeit? Denn so oft hören wir, keine Zeit, heute geht's wirklich gar nicht. Manchmal geht's auch nicht, aber wie oft wollen wir vielleicht auch nicht? Wem spende ich einen Teil meiner Zeit? Wem spenden wir unsere Aufmerksamkeit? Neben Arbeit und Familie. Wen hat Gott mir vielleicht aufs Herz gelegt? Obwohl ich auf die Person überhaupt keinen Bock habe. Gott gibt, weil er uns liebt. Geben wir, weil wir Gott lieben? Das Gottlieben steht hier sogar im Vordergrund. Lasst uns Gott in dieser Sache prüfen und lasst uns lieber ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, um unser Hab und Gut auf seine hohe Kante zu legen. Wollen wir? Ich bete. Herr Jesus, das ist irgendwie eine seltsame Aufforderung, die wir hier so lesen, dich zu prüfen. Und ja, gerade so in Sachen Geld, da fällt es uns besonders schwer. Und vielleicht steht die Aufforderung deshalb drin. Herr, ich danke dir für alles, wo wir schon merken durften, Mensch, du lässt dich nicht lumpen und du lohnst es uns viel mehr, wenn wir, ja, was dir abgeben und Geld zum Beispiel in dein Reich investieren. Und bitte zeig uns, wie wir uns ja, in Sachen Geld einfach verhalten sollen, was du von uns willst. Nicht das, was uns jemand aufzwingt, sondern was du uns durch deinen Geist zeigst. Und hab Dank, dass wir, egal wo wir herkommen und wo wir jetzt stehen, dir vertrauen dürfen.